Ja, guten Morgen. Ich möchte auch Sie alle im Namen Jesu begrüßen. Es ist eine Freude, heute da sein zu dürfen und am Wort zu dienen. Wir wollen ja über der fundamentale Mann reden. Und da hat mir ein Bruder gesagt, redest du das nächste Mal über die fundamentale Frau? Also ich rede heute über der fundamentale Mann und natürlich auch die fundamentale Frau, okay? Aber wir haben ein Beispiel, Josef. Wenn wir über einen fundamentalen Mann reden, dann würden wir wahrscheinlich biblisch gesehen schnell über eine Person denken, Daniel. Und er war wirklich so ein fundamentaler Mann. Ein Mann, der fest war in seiner Überzeugung, in Bezug auf seine Glaube und seine Vertrauen in sein Herr. Aber bevor wir über Josef reden, möchte ich mit uns nochmal beten. Herr, danke, dass du heute Morgen gegenwärtig bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast. Und Herr, wir kommen als Gemeinde vor dir. Wir beten und flehen dich an, Herr, öffne du unsere Augen, damit wir sehen die Wunder aus deinem Gesetz, Herr. Wir sind abhängig von dir, Herr. Amen. Ja, der fundamentale Mann. Wenn wir über fundamental reden, dann meistens ist es eher negativ. Stimmt heute in der Gesellschaft, Fundamentalismus ist negativ, aber eigentlich ein christlicher, fundamentaler Mensch zu sein, ist eigentlich sehr positiv. Weil das heißt nichts anderes, dass ich an meinem Fundament festhalte. Und in Bezug auf mein Fundament bin ich nicht bereit, irgendwelcher Kompromiss hineinzugehen. Und ich hoffe, dass in diesem Raum viele fundamentale Christen sitzen. Ich hoffe, ihr alle seid fundamentale Christen. Aber trotzdem, was heißt das? Was heißt das für meinen Alltag? Als Mann und Frau bewusst seinen Glaube zu leben, kompromisslos. Ich denke, es ist nicht immer so einfach. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, eine Gesellschaft, die sich immer mehr trennt von diesem Fundament, vom Wort Gottes. Eine Gesellschaft, der ganz neue Maßstäbe bekommt, weit entfernt von Gott. Und mittendrin sind wir als Christen. Und da kommt diese Frage an uns, wie stehen wir da? Vielleicht schauen wir zurück und denken, ja, unsere Urgroßeltern haben es alle einfacher gehabt. Glaube nicht immer. Tatsächlich haben wir heute eine Entwicklung, auch durch den Medien. Man wird mit so viel konfrontiert. Aber es gibt einen Weg, als Sieger herauszukommen. Das Wort Gottes. Jesus in uns. Und so ein Mensch war Josef. Also Josef hat das alles anders gehabt als einfach. Er hat es nicht einfach gehabt. Als junger Mann musste er lernen, klar zu stehen. Und wir schauen ja im 1. Mose hinein. Ja? 1. Mose, das ist ein Buch, der der längste Periode in der Bibel überhaupt durchnimmt. Von der Schöpfung bis hin zu Josef. Mehrere tausend Jahre. Es beginnt mit Leben, hört mit Tod auf. Tod Josefs. Und Josef spielt in der letzten Teil dieses Buches eine sehr große Rolle. Josef, er war anders. Er war anders als junger Mann. Er war anders als Sklave. Er war anders als Herrscher. Etwas hat ihn anders gemacht. Dieser junge Josef, vom jungen Alter, hatte sehr klare Prinzipien gehabt. Er liebte Gott über alles. Wir werden diese Liebe noch sehen. Er war eine Person wie ein Daniel, wie ein David, der Gemeinschaft gesucht hat mit seinem Herr und Erlöser schlussendlich. In 1. Mose 37, da beginnt ja diese Geschichte Josefs. Und nochmal, wenn man diese Familiengeschichte anschaut von Josef, an sich war das eine grausame Geschichte. Also diese Familie war alles andere als eins. Jakob musste von seinem Schwiegervater fliehen. Jakob hatte zwei Frauen gehabt, schlussendlich vier Frauen. Die waren nicht eins. Die eine hat er geliebt, die andere eigentlich nicht, die andere wollte er gar nicht haben. Aber es kam, wie es kam, und er hatte zwei Frauen gehabt und noch zwei Nebenfrauen. Die Rahel hat es so geliebt. Die Lea, ja okay, sie war auch da. Ja, so war es. Gott segnet Lea, sie bekommt 4 Söhne. Rahel, keine Kinder. Sie bekommt später nochmal 2 Söhne, Lea, ja. Auch noch eine Tochter. Diese Rivalität war von Anfang her da. Rivalität. Und Rahel bekommt irgendwann einen Sohn. Josef. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, Rahel, die geliebte Frau. Besser aussehen als Lea, so sagt uns das Wort Gottes. Und Josef, für Jakob war das wahrscheinlich, wow, endlich habe ich meinen Sohn. Aber er hat schon vorher, ja, 10 andere Söhne gehabt. Und der arme Josef mittendrin in diesem Konflikt. Wir können jetzt denken, ja, Jakob hat falsch gehandelt teilweise. Wir werden das jetzt noch anschauen. Aber Josef, er wächst in ein Umfeld hinein, der total feindlich war. Und das war Familie. Familie, wie schlimm ist es, wenn ein Sohn eine Tochter in der Familie nicht zu Hause fühlt? Wenn er merkt, diese Rivalität, wer ist besser? In Vers 3, lass uns erst Vers 1 bis 5 lesen, Kapitel 37 von 1. Mose. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinem Bruder bei den Schafen, als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und mit den Söhnen Zilpas, der Frauen seines Vaters. Also das waren die 2 Nebenfrauen. Sie werden aber vom Wort Gottes als Frauen gesehen, nicht vergessen. Und also in dem Fall hat Jakob wie viele Frauen gehabt? 4 Frauen. Interessant zu sehen ist da, einfach so nebenbei, es steht, die Söhne Bilhas und Zilpas. Warum steht es? Und nicht die Söhne Leas. Wahrscheinlich wuchs Josef mit den Söhnen Bilhas und Zilpas. Also sie haben ihn erzogen. Warum? Lea hatte ja schon 6 andere Söhne gehabt. Und die Mutter von Josef ist gestorben beim Geburt Benjamin. Er war mutterlos. Also auch da, er wuchs ohne Mutter. Und dann wuchs er mit die 2 Nebenfrauen, also als Mutterersatz. Und da steht, und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrichten über sie. Und Israel liebte Josef mehr als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm eine bunte Leibrock. Was geschieht da? Josef bekommt vom Jakob eine bunte Leibrock. Und wie würde sagen, ja, Jakob, hast du nichts gelernt? Du hast 10 andere Söhne. Und jetzt bevorzugst du einen Sohn insbesondere? Vielleicht können wir da denken, ja, Jakob hat falsch gehandelt. Es kann wohl sein. Es kann wohl sein. Ich glaube, ich bin auch selber in einer Großfamilie aufgewachsen, mit 8 Geschwistern. Und ja, ich würde auch komisch schauen, wenn mein jüngster Bruder besser behandelt wird als mich, ja. Innerlich würde ich sagen, hey, was soll das da? Ich bin der Zweitgeborene und wir haben noch einen Erstgeborenen. Der soll doch die Ehre bekommen. Warum soll der jüngste Bruder alle Ehre bekommen? Warum bekommt er ein besseres Auto als mich? Ja? Warum bekommt er genau dieses Auto, wo ich immer wollte? Ja, so geht das heute teilweise. Das lassen wir jetzt. Ob das jetzt richtig war oder nicht, aber wir müssen verstehen, Josef war von seinem ganzen Wesen anders. Er war der eine Gemeinschaft mit seinem Vater pflegte. Er war der abhängig war von seinem Vater. Und wir müssen wissen, dass Josef so viel Parallele hat von einem anderen Sohn, der auf diese Welt kam, Jesus Christus. Wenn man diese Geschichte Josef nimmt, dann sehen wir eine Schatte von etwas noch viel größer, das noch kommt. Jesus Christus. Durch den ganzen Leben Josef sehen wir, wie Gott sich offenbart. Und das ist auch diese Botschaft an uns. Sind wir als Gemeinde, sind wir als einzelne Personen, auch proklamieren wir diese Botschaft? Jesus Christus in uns? Josef hat dies proklamiert. Es war Gott in ihm, der ihn anders machte. Und nochmal, ja, Josef war anders. Josef wurde bevorzugt. Das diskutieren wir anders mal, okay, ob das jetzt richtig war. Aber Jakob schätzte den Josef ganz besonders. Und er gibt ihm diese bunte Leibrock. Ich habe jetzt verschiedene Auslegungen in Bezug auf diese Leibrock gelesen, auch vom hebräischen Sprache. Es ist nicht klar, was das für ein Kleid war. Es ist nicht ganz klar, dieses Kleid kommt in der Bibel nicht viel vor. Noch einmal in 2. Samuel 13, Vers 18 bis 19. Und in diesem Text kommt es vor, dass die junge Frauen, die Jungfrauen im Haus des Königs, haben auch so ein Kleid angehabt, so ein Leibrock, so ein bunter Leibrock, als ein Symbol ihrer Reinheit. Es war Tamar, der dieses Kleid hatte. Was eine traurige Geschichte dort in 2. Samuel. 2. Samuel 13. Aber nochmal, es war zur Zeit David ein Symbol von Reinheit. Ich nehme an, dass auch zur Zeit Josefs, zur Zeit Jakobs, es war ein Symbol. Josef, ich schätze das und der du bist. Ich schätze die Art und Weise, wie du wandelst. Und er war ja ein geliebtes Sohn. Aber ich glaube, er war anders. Er war anders als alle seine Brüder. Wenn wir lesen über seine Brüder, das war ja grausam teilweise. Sie bringen eine ganze Stadt, alle Männer um. Massenmord. Judah, welcher Weg geht er? Ein Kapitel später, 38, das ist so ein Einschub. Welcher Weg geht dieser Judah? Ruben? Wenn Ruben oral stirbt, macht er eine sehr große Sünde und er schläft mit der Nebenfrau seines Vaters. Grausam! Also nochmal, diese Familienverhältnisse, wo da im Hause Jakob herrschte, waren grausam. Sie waren geprägt von der Gesellschaft, in der sie lebten, von den Völkern Kanaan. Sünde war überall. Und da kommt dieser Josef und er ist anders. Er ist anders. Und er wird bevorzugt. Aber was bringt diese Bevorzugung? Vers 4, als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Wie weit kam dieser Hass? Ihre eigenen Brüder konnten sie nicht mehr grüßen. Er war wie Luft. Er war nichts. Er existierte nicht für seine Brüder. Ist das nicht schlimm? Wenn Familien so zerrüttet sind, so auseinandergerissen werden, nur wegen Eifersucht, wegen Besserwissen. Und nochmal, wir denken vielleicht, ja, das ist wirklich eine grausame Familie. Aber schauen wir uns in unser eigenes Leben mal hinein. Wie schnell schaue ich jemand an, bin eifersüchtig, innerlich durch die Eifersucht kommt ein Hass und dieser Hass bringt dazu, dass ich mit dieser Person nicht mehr reden will. Wie schnell passiert es? Und das noch unter Christen. Wie schnell haben Christen Streit unter sich? Solche Art Streit, dass sie nicht mehr miteinander reden. Und meistens wegen Banalitäten. Banalitäten. Sie hassten ihn. Die Brüder Josefs hassten ihn. Sie begrüßen ihn nicht mehr. Und Josef, ja, ihr begrüßt mich nicht, aber ich erzähle euch mal einen Traum. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Jetzt können wir denken, Josef, sei doch weise. Josef, noch mehr Benzin im Feuer hineinschmeißen, das war nicht nur Holz, ja, das war Benzin. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich rings um und verneigten sich vor meine Gaube. Wow, jetzt müsst ihr diese Brüder vorstellen und sagen, also am besten würde es in diesem Moment. Aber nochmal, diese Träumen, dieser eine Traum hatte seine Aufgabe und sein Ziel gehabt. Auch dass die Brüder diesen Traum hörten, war von Gott inspiriert, weil es geht noch weiter mit diesem Traum. Nicht, da hört es nicht auf, da geht es noch eine Stufe höher. Da sagte seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Also mindestens haben sie wieder mit ihm geredet, ja. Und er hatte noch einen anderen Traum. Und der erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, noch einen Traum hatte ich. Und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Wie bitte? Aber diese Sonne und Mond und die Sterne geht bis hin zur Offenbarung. Dieses Symbol ist so wichtig, dass wir es da lesen. Weil in Offenbarung 12 brauchen wir dieses Symbol wieder. Diese Frau. Wir brauchen dieses Symbol, um den gesamten Ratschluss Gottes zu verstehen. Und wir sehen, wie Josef ein Werkzeug wird in Gottes Hand und jeder Traum sein Ziel hat. Nochmal, vielleicht hätten wir gesagt, ja, erzähl es doch nicht. Nein, sie sollen es wissen, weil es geht um mehr. Es geht um mehr. Und da merken wir auch seinen Vater. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalte ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Also der Vater, der denkt, hey Josef, jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt ist nicht mehr gut. Aber interessant, wie der Vater eigentlich reagiert. Vers 11 steht, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Warum sollen sie jetzt eifersüchtig sein? Welcher Grund gibt es, eifersüchtig zu sein? Es war ja nur ein Traum. Es gibt einen Grund. Sie wussten, dieser Traum ist nicht von irgendwo. Dieser Traum kommt von Gott. Und sie merkten, Josef hat eine andere Beziehung gehabt mit Gott, als wir es haben. Seine Beziehung ist anders. Und Gott wirkt durch diese Josef. Gott gibt uns eine Botschaft durch diese Josef. Und da sehen wir die Reaktion vom Vater. Aber sein Vater bewahrte das Wort, Vers 11. Er bewahrte das Wort. Dann merken wir, Jakob erkennt, Josef ist anders. Und er ist zornig über Josef. Auf der anderen Seite weiß er, nein, dieser Traum ist nicht irgendein Traum. Dieser Traum ist eine Botschaft Gottes. Gott redet durch Josef. Aber weil Gott durch Josef wirkt, wird Josef umso mehr verhasst. Weil Josef der ist, der er ist, wird er umso mehr verhasst von seinen Brüdern. Erinnert uns das auch an unseren Herrn Jesus Christus. Sein eigenes Volk. Und sie hassen ihn. Bis hin zum Tod am Kreuz. In 1. Mose 37, Vers 18 lesen wir. Da kommt dieses Ereignis, wo die Brüder auf dem Feld sind. Und Jakob schickt Josef. Jakob konnte auch denken, ja, sie hassen ihn so sehr, ich schicke ihn nicht. Liebe nicht. Aber nein, er vertraute seinen Sohn, weil er wusste, wenn Josef geht, dann kommt das gut. Wenn Josef geht, dann höre ich auch wirklich, was da geht. Ja. Als sie von Ferne sahen, Vers 18, als sie von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genäht hatten, da ersahnen sie gegen ihn den Anschlag, ihn zu töten. Wow. Sie waren bereit, ihre eigene Bruder umzubringen. Welcher Groll war da drin? Welcher Hass? Jetzt denken wir, ja, das war schon krass. Wir haben Jesus Christus in uns. Und Jesus sagt uns in Matthäus Kapitel 5, Matthäus 5, Und das soll uns als Warnung dienen oder auch dazu dienen, zu merken, wie sehr Christus uns verändern will oder hat, durch seinen Geist, der in uns wohnt. Matthäus 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, oder anders übersetzt, Dummkopf, dem hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wow. Wer nur über seinen Bruder falsch denkt, wer nur über ihn zürnt und ihm dies und jenes wünscht, der ist der Gericht Gottes verfallen. Da merken wir, wie verändert wir werden müssen durch den Geist, der in uns wohnt. Das nicht aus uns, Christo. Und ich glaube, das war auch Josef seine Qualität. Es war Christus in ihm, es war Gott in ihm. Es war seine Gemeinschaft mit Gott. Josef, er wird nicht umgebracht. In diesem ganzen Leben Josef sehen wir Gottes souveräne Plan. Gottes Handeln in seiner Zeit. Vers 21 und 22. Als Ruben das hörte, wollte ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lass uns nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn zu dieser Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Da sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errettete, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Also Ruben, der Erstgeborene, ja. Er dachte, wie kann ich Josef retten? Wie kann ich meinen Bruder irgendwie durch eine List reinlegen, damit ich Josef wieder retten kann? Aber es kam, wie es kam. Josef wurde verkauft. Und dann lesen wir Kapitel 39, Vers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, eine Kämmerer, die des Pharao, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der geliebte Sohn, für Jakob eins und alles, ist weg. Der unter der Obhut seines Vaters aufwächst, der alles bekommen hat, der ein Symbol von dieser bunten Leibrock hatte, wird auf einmal von seiner Position, ich sage jetzt, weggerissen. Weggerissen. Er wird zu Sklave. Nochmal, vielleicht denken wir, ja, Sklave, du bist einfach ein Diener. Nein, ein Sklave hatte keine Rechte. Er kommt in eine Gesellschaft hinein, weit entfernt von alles, was ihm bekannt war. In eine Gesellschaft hinein, der total, ich sage jetzt mal, gottlos war. Gut, Kanaan war auch gottlos. Kanaan war auch gottlos. Aber diese Familie, die irgendwie noch etwas da war, da war irgendeine Beziehung noch zu Gott, alles wird ihm weggenommen, alles. Und er ist dort in Ägypten alleine. Und wie alt war er da? Wir haben gelesen, Kapitel 37, am Anfang war er 17 Jahre. Vielleicht war er da 18, vielleicht war er immer noch 17 Jahre alt. Aber er war jung. Und als junger Mann muss er klar stehen. Als junger Mann wird er als Sklave verkauft. Und nochmal, er wird nicht zu irgendjemand verkauft. Dieser Potiphar war keine Nebenfigur in der Geschichte Ägyptens. Er war der Oberste der Leibwächter Pharaos. Der Oberste der Leibwächter Pharaos. Und er sah Josef und er kauft ihn als Sklave. Ein Sklave ohne Rechte. Ein Sklave, der schlussendlich nichts zu melden hat. Wie würden wir reagieren? Wie würden wir in so einer Situation reagieren? Was würden wir sagen? Wir kapitulieren teilweise sehr schnell an viel, 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 viel niedrigere Probleme. Die kapitulieren teilweise sehr schnell. Und da ist die Frage, wo ist dein Fundament? Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben werden. Das heißt nicht, dass wir nicht niedergedrückt werden sein dürfen. Das heißt nicht, dass wir nicht mal eine depressive Zeit haben. Je nachdem, wenn man Verlusten, Tod hat, Familienmitglied verloren hat. Vielleicht kommt Problem im Arbeitsplatz, Kündigung und weiß ich was alles. Ja, das bringt uns alles in Not. Aber Frage ist, wie reagiere ich dann, wenn Not kommt? Für Josef, er bleibt treu. Lesen Vers 2. Der Herr aber war mit Josef. Jetzt denken wir, ja gut, der Herr war mit Josef. Kein Wunder, dass es ihm so gut geht. Der Herr war mit ihm. Wer wohnt in dir? Wer wohnt in uns? Viel mehr als Josef. Der Geist Gottes. Gott wohnt in uns. Gott nahm Besitz von unserem Leben. Das ist genau diese Frage. Wie viel Raum gebe ich Christus? Wie viel Raum gebe ich ihm in mein Leben? Dann, wenn es darauf ankommt, gilt es, wie viel Raum ich Christus gab. In alltäglichen Entscheidungen, dann, wenn Versuchungen kommen, gilt eins. Wie viel Raum hat Gott in mir? So dass Gott wirken kann. Und Raum, das heißt nicht, ich bin stark. Nein, Herr, ich kann nicht. Du machst es. Du. Ich kapituliere vor dir. Du handelst. Deine Stärke, deine Kraft brauche ich. Der Herr aber war mit Josef, Vers 2, und er war ein Mann, dem alles gelang, und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Wow, dieser Josef, er ist ein Fremder. Er ist ein Fremder, er ist gar kein Ägypter. Er gehört nicht zu diesen Stämmen rund um Ägypten. Er hat keinen Bezug zum ägyptischen Volk. Er hat ganz andere Traditionen. Und genau dieser junge Mann nimmt Potiphar und macht ihn schlussendlich zu Nummer 2 in seinem Haus. Warum? Weil er das war, was er war. Weil er an Gott glaubte und weil er alles, was er machte, machte er wegen seiner Glaube. Und Gott ließ ihm gelingen. Ließ ihm gelingen. Jetzt denken wir vielleicht, wow, super, Gott hat ihm gezeigt, es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich ja, aber dieser Josef muss richtig unten durch. Vielleicht dachte Josef, Gott danke, ich bin in jungem Alter in eine gewisse Ruhe hineingekommen. Ich habe eine gute Position im Arbeitsplatz. Der Chef, der liebt mich einfach, wie Papa. Und ich bin verantwortlich für alles. Ist doch wunderbar. Ja, aber es gibt noch eine zweite Person in diesem Haus. Sehr traurig, aber es zeigt, welche Stärke dieser Josef hatte. Welche Stärke er hatte. Wir lesen ab Vers 5, Kapitel 39. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägyptens. Weil Josef an Gott glaubt, wird das Haus des Ägyptens gesegnet. Und wir müssen wissen, oder lass uns diese Frage stellen, sind wir ein Segen dort, wo uns Gott hineingesetzt hat? In unser Arbeitsplatz, in unsere Familien? In unser Freundekreis. Ist es wirklich so, dass weil Gott in uns wohnt, weil der Heilige Geist in uns ist, dass wir ein Segen sind für andere? Und durch das all das, was rund um uns passiert, zu Segen wird? Sind wir diese Licht? Das ist genau das, was Jesus meinte, Matthäus Kapitel 5. Ihr seid Licht. Sind wir Licht? Vers 6, und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josef und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Welcher Vertrauen bekam dieser junge Josef? Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Jetzt denken wir, hä? Wem interessiert das überhaupt? Er war ein attraktiver junger Mann. Was soll das? Was soll das Ganze? Im Wort Gottes? Attraktiver junger Mann? Ja. Das hat seinen Grund. Er zeigt uns wiederum die Stärke Josef. Er war äußerlich attraktiv, nochmal Josef, aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Er war wahrscheinlich muskulös, keine Ahnung, ja. Aber genau das konnte ihm zu Fall bringen. Genau dies konnte Josef zum Fall bringen. Er konnte es auch missbrauchen. Und heute wird ja in unserer Gesellschaft so viel Wert leider auf Äußerliche gelegt. So viel Wert, dass, ich habe letztens einen Bericht gelesen, dass junge Leute mit 13 schon und junge Männer beginnen zu trainieren. Hauptsache, sie sehen gut aus. Äußerlich. Was ist innerlich? Josef, er war anders. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Wie dreist. Er war attraktiv für sie. Sie wollte ihn unbedingt haben. Jetzt können wir Josef vielleicht ein bisschen in Josef hineindenken. Josef denkt, Moment, ich bin ein Sklave, ich bin der Chef von diesem Haus schlussendlich. Und nochmal, ein junger Mann, ja, da spielt die ganze Körper noch verrückt. Ja, 18, 19, vielleicht 20. Und er konnte denken, ist doch mir egal. Komm, sie will von mir etwas, dann gehe ich mit ihr. Er bleibt hart, er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich diese große Unrecht tun? Und da kommt, und gegen Gott sündigen. Das war seine Größe. Ich will dich nicht, weil du seine Ehemann bist, seine Ehefrau bist, Entschuldigung. Ich will dich nicht, weil dein Mann hat mir alles gegeben. Aber du gehörst ihm. Da sehen wir auch, die Ehe war immer heilig. Wie wichtig die Ehe ist. Und er sagt, nein, ich will nicht gegen Gott sündigen. Um dem geht es schlussendlich. Und das sehen wir wieder, welche Beziehung Josef mit Gott hatte. Josef konnte auch denken, Herr, du hast es erlaubt, dass ich da als Sklave verkauft werde. Gibt es dich überhaupt? Er konnte kapitulieren. Er konnte denken, wenn Gott das erlaubt, dann erlaube ich mir auch alles, was ich will. Nein, er bleibt sein Herr treu. Ein Herr im Himmel. Der in ihm wohnt. Er bleibt Gott treu und er will nicht gegen Gott sündigen. Das ist seine Stärke. Aber da sehen wir auch, wie listig der Teufel ist. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, um was zu suchen, wenn er verschlingen kann. Das macht er mit Josef genauso. Ja, okay, du willst nicht, du bist so hart, du bist so stark, okay. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete. Stellt euch diese Versuchung vor. Tag für Tag kommt diese Frau vorbei. Und dann kommt Vers 12. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ seine Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Diese Situation, so krass. Und wir sehen, wie dreist diese Frau war. Und diese Begierde, welche sie hatte, jetzt zu Hass wird. Aber was macht er? Seine Kleid wird ihm weggerissen. Er steht da. Was macht er? Er lässt sich nicht täuschen. Und er flieht. Was sagt Paulus Timotheus? 2. Timotheus 2, Vers 22. Fliehe die Begierde der Jugend. Das ist Fliehe. Fliehe heißt wegrennen. Genau das macht Josef da. In dieser Situation weiß er, jetzt muss ich gehen. Sonst werde ich auch fallen. Und er flieht. Wie reagiere ich zur Sünde? Wie reagiere ich, wenn ich mit Sünde konfrontiert werde? Wie reagiere ich in Situationen, wo ich weiß, dies und jenes wird mich zur Sünde verführen? Bin ich bereit, so wie ein Josef zu sein? Bin ich bereit, diese klare Prinzipien zu haben? Nochmal, es ist ein Entscheid. Die Kraft haben wir in uns. Die Kraft haben wir in uns. Aber werde ich dann, wenn Versuchung kommt, auch fliehen? Weil er wusste, in diesem Moment wird es eine Karriereverlust sein. Sie hat mein Kleid. Sie hat mein Kleid. Und man merkt, wie sie dreist wird. Sie wird noch krasser als vorher. Sie hasst ihn. Da redete, Vers 17, da redete sie zu ihm mit demselben Worten, also zum Potiphar. Der hebräische Sklave, den du uns hergebracht hast, er ist nicht mehr der attraktive junge Mann. Er ist jetzt der Hebräer. Er ist dieser Fremde. Er ist eine Sklave. Und sind wir uns eins bewusst, das kann uns alle passieren. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise. Aber wie ist es, wenn ich in dieser Gesellschaft heute klar zu Jesus stehe und ich, egal was diese Gesellschaft denkt, ich meine Prinzipien bewusst auslebe? Bei Daniel war es so. Er hat gebetet, egal was alle denken. Und das hat ihm so weit gebracht, dass er neben Löwe übernachten musste. Es war wahrscheinlich positiv schlussendlich. Aber sie wollte ihn wegen seiner Glaube zu Fall bringen. Und ihr müsst wissen, wir müssen wissen, so fundamentaler wir unser Glaube leben, umso listiger wird der Teufel. Wir sind im Arbeitsplatz. Wenn mein Chef von mir etwas verlangt, was ich weiß, das widerspricht meinem Glaube, was mache ich dann? Ein junger Mann erzählte mir über seinen Chef, der war gläubig. Und dieser Chef hat für eine große Firma, musste er Offerte holen, Aufträge. Und diese Firma hat x Aufträge verloren. Und sie kamen zu ihm und sagten, was soll das, warum hast du diese Aufträge nicht bekommen? Er hat gesagt, ja, ihr müsst wissen, diese anderen Firmen haben Bestechung bezahlt. Und sie so, ja, warum machst du das auch nicht? Und er so, wenn ihr noch einmal mit so einer Bitte kommt, dann kommt nicht mehr zu mir. Sind wir bereit, auch Verlust hineinzugehen? Aber wir bleiben dem Herrn treu. Wir dürfen unser Alltagsleben, unser Geschäftsleben, unser Familienleben nicht trennen von unserem Glaube. Geht nicht. Es darf nicht sein. Wehe uns. Wir müssen fundamental sein in jeder Hinsicht. Auch wenn es uns mal viel kosten kann, lass uns eins nicht vergessen. Was hat es Christus gekostet? Was hat es Christus gekostet? Damit wir heute diese Gemeinschaft haben. Damit wir eine ewige Hoffnung haben. Was hat es ihm gekostet? Wie es halt kommt, wir lesen Vers 22 und erst Vers 19, Entschuldigung. Es geschah, als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sagte, nach diesen Worten hat mir der Sklave getan, da entbrannte sein Zorn. Er war zornig. Nochmal, er war ein mächtiger Mann Ägyptens. Er wird in das Gefängnis hineingeworfen. Und was passiert in dem Gefängnis? Nochmal, denkt jetzt, dass ihr Josef seid. Alles war so gut und heute seid ihr ganz unten. Ihr seid im Kerker. Ihr seid eine Sklave, eine hebräische Sklave. Einer, der gar kein Ägypter ist, hast du sowieso keine Rechte. Er bleibt treu. Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Wow! Er wird verantwortlich für dieses ganze Gefängnis. Als Fremder. Wegen einem Grund. Ich will Gott treu bleiben. Und trotzdem, lass uns mal nochmal Josef vor Auge haben. Vor ein paar Jahren hat er geträumt. Alle neigen sich vor mir. Meine Brüder, ja sogar Papa und Mama. Und jetzt, es ging mir Gott so gut beim Potiphar. Und jetzt bin ich im Gefängnis. Okay, ich bin verantwortlich für dieses Gefängnis, aber ich bleibe im Gefängnis. Schön, dass ich verantwortlich bin. Was bringt das mir? Er sagt ja in Vers 14, 15 von Kapitel 40, nachdem er diese Träume gedeutet hat, aber denke an mich bei dir, wenn du es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer. Und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Er warf jetzt in gewisser Hinsicht, ich will raus aus diesem Ort. Aber ich weiß, das ist nicht abhängig von mir. Ich kann dazu nichts machen. Auch dies soll uns als Lektion dienen. Er muss als junger Mann über längere Zeit auf einen sehr, sehr tiefen Weg gehen. Und es gibt Momente in unserem Leben, wo wir, ich sage Situationen akzeptieren müssen. Wir müssen es akzeptieren. Wir sind in einer Gesellschaft, wo alles schnell gehen muss. Stimmt's? Ich schicke heute eine Mail, ich erwarte, dass ich am gleichen Abend eine Antwort bekomme. Ich bestelle heute bei irgend so einem Verlag neue Schuhe, ich möchte gern, dass es morgen bei mir ist. Es ist, alles muss schnell gehen. Heute durch diese ganze Smartphone, wenn ich ein SMS jemand schicke, dann erwarte ich die nächsten 5 Minuten eine Antwort und mein WhatsApp umso schneller. So geht das. Geduld kennt unsere Gesellschaft heute nicht mehr. Aber wir tun gut daran, Gott handeln lassen in seiner Zeit. Und auch gewisse Situationen zu akzeptieren. Auch wenn ich mal unterdurch muss. Wir haben Psalm 105 gelesen. Und da sehen wir, was dieser Josef durchmacht. Psalm 105. Das offenbart uns noch ein bisschen mehr, was da im Gefängnis alles lief. Vers 18 von Psalm 105. Sie zwängte seine Füße in Fesseln. In Eisen kam sein Hals. Bis zur Zeit, dass ein Wort eintraf, das Wort des Herrn ihn bewährte. Bis der Zeit kam, war er gefesselt in diese Gefängnis. Aber irgendwann kam diese Zeit, wo Josef bereit war für einen ganz anderen Dienst. Du warst der Zweite beim Haus Potiphars. Warte, bis Gott noch mit dir wirklich handelt. Dann ist das Haus Potiphar Kindergarten. Aber er musste bereit gemacht werden. Er musste nicht nur bereit gemacht werden für diese neue Aufgabe, sondern für etwas ganz anderes noch. Wir sehen es noch bald. Aber diese Lektion für uns da, bin ich bereit, auch in meinem Alltag, in meinem Wandel mit unserem Herrn Jesus Christus, Situationen zu akzeptieren? Vielleicht erkennt ihr etwas, was falsch läuft. Ihr erkennt in der Gemeinde, dies und jenes muss anders laufen. Kann gut sein. Und er hatte immer neue Erkenntnisse. Und man will es jetzt durchboxen. Wisst ihr, was sie dann macht? Diese Gemeinde, links ist neue Gemeinde, rechts ist neue Gemeinde. Bringt nichts. Aber wie ist es? Gott, handle du in deiner Zeit. Ich will dir vertrauen. Ich komme zu dir im Gebet und glaub mir, Josef hat viel Zeit mit seinem Herrn zu verbringen dort in diesem Gefängnis. Aber eins war er immer. Ich bleibe Gott treu und darum konnte Gott in jeder Situation durch Josef wirken. In jeder Situation. Aber auch wir, wenn wir etwas erkennen, wie handle ich da? Handle ich schriftgemäß? Handle ich auch, Herr, ich will warten, wenn du handelst? Und wisst ihr, manchmal werdet ihr wirken und machen. Vielleicht evangelisiert ihr die gleichen Leute schon jahrelang und ihr seht keine Früchte. Frucht überlassen wir Gott. Du bleibe treu. Ich habe gerade heute Morgen, das war so passend, einen Bericht gelesen über einen Missionar. Ich habe es leider in Englisch, nicht in Deutsch gefunden. Aber 1912 ging Dr. William Leslie. Er ging nach Kongo, ein Stammgebiet der Yanzi. Er war 17 Jahre dort, war todkrank, hat regelmäßig dieses Stammgebiet besucht. Und nach 17 Jahren musste er zurück, ohne Erfolg. Er war in gewisser Hinsicht frustriert. Vielleicht hat er auch mit Gott gehadert. Er sagt, Gott, wo bist du? Wo ist Frucht? 17 Jahre und keine Bekehrung. 17 Jahre und dieser Stamm passiert nichts. Sind wir doch ehrlich, wie würde denn auch frustriert sein? Heute muss ja alles schnell gehen. Heute in der Evangelisation geht es so, alle Handelstrecke, okay, 100 Leute haben sich bekehrt, wunderbar, auf meiner Liste, Tag, 100 neue im Reich Gottes. Geht das wirklich so? Geht das wirklich so? Gott handelt in seiner Zeit. Aber dann macht er es richtig. 2010. Eine Pionierarbeit dort in diesem Dschungel, in diesem Stammgebiet der Yanzi. Damals, wo Dr. William Leslie dorthin ging, waren sie noch teilweise Kannibalen. Wo 2010 Missionare diese Region besuchen, nach langer Zeit zum ersten Mal wieder. Sie haben erwartet, dass diese Leute wenig von Jesus wissen. Sie haben 8 Dörfer besucht und jedes Dorf eine lebendige Gemeinde. Lebendige Gemeinde, voll mit Gläubigen. Überall war Jesus präsent. Und die Leute wussten nur eins. Es war einmal eine Person, Leslie hatte geheißen. Der hat es uns gebracht. Er hat es nicht erlebt, aber er blieb treu. Und lass uns, und Gott soll in seiner Zeit handeln. Du bleibe treu. Josef war treu. Und was macht Gott mit Josef? Was passiert mit diesem Josef? Er vertraut Gott und dann kommt dieser Moment, Kapitel 41, und es sagt, er kommt vor dem Pharao, der mächtigste Mann Ägyptens. Und Vers 15, und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deutet. Ich habe nun vor dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Nicht ich. Er konnte sagen, ja, ich bin es. Und ich bin sogar sehr gut im Träumen deuten. Ich bin selber ein Träumer. Aber nein, Gott wird antworten. Gott bekommt gerade Ehre. Genau das gleiche macht Daniel auch mit Nebukadnezar. Gott bekommt die Ehre. Nicht wir. Auch da heute in der Gesellschaft, auch leider auch unter Christen, wie schnell präsentieren wir uns selber. Ich habe gemacht. Und so weiter und so fort. Ja. Josef wird zur Nummer 2 Ägyptens. Pharao gibt ihm die ganze Verantwortung über Ägypten. Nochmal denkt darüber nach. Er ist ein Sklave, er ist ein Hebräer, er ist nichts in Ägypten. Nix. Er wird Nummer 2. Bei Gott ist alles möglich. Aber alles in seiner Zeit. Nochmal, Josef konnte auch kapitulieren und sagen, warum Gott? Warum Gott? Und dann kommt eine Situation, der, ja, da sehen wir wieder seine Größe. Großzügigkeit. Geduld und Gnade trotz Position. Seine Brüder kommen vor ihm. Jetzt konnte er denken, yes, jetzt ist meine Zeit gekommen. Jetzt zeige ich es euch. Und wir sehen, ja, vielleicht wenn man diese Geschichte so durchnimmt, denkt, Josef, du machst ein dreckiges Spiel mit deinen Brüdern da, ja. Nein. Diese Familie, welche auseinandergerissen war, wo Hass war, eine Familie, das zerbrochen wurde, wird verändert durch Gottes Handeln durch eine Person, Josef. Nochmal ein Bild auf Jesus Christus. Jesus macht uns eins. Und Josef, was macht er da? Sie erkennen ihn nicht, aber sie werden gebrochen. Und sie erkennen eins, ganz kurz. All das, was über uns kommt jetzt, ist, weil wir was? Josef verkauft haben. Sie erkennen, und das bringt sie zu diesem Bruch. In 1. Mose 42, Vers 21, da sagten sie eine zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen, wegen unseres Bruders, dessen Seelen Angst wir sahen, als er uns um Gnade anfleht, wir aber nicht hörten. Sie erkennen, all das kommt auf uns, weil wir unsere Brüder, nochmal, da sehen wir, wie er geweint hat. Er hat gefleht, nein, macht das nicht. Stellt euch mal diese Situation vor Auge. Wie er weggerissen wird und er schreit, nein, nein, nein. War ihnen alles egal. Sie waren gefühllos. Und jetzt kommt diese Situation. Sie werden gebrochen. Sie werden gebrochen. Und sie erkennen, ja, Gott handelt in seiner Zeit. Ja, Josef konnte eigentlich hart mit ihnen sein. Er konnte sie alle umbringen lassen, von einem Moment zum anderen. Nein. Er vergibt. Vergebung. Kapitel 45, 1 bis 5. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jeden Mann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm als Josef. Entschuldigung, da stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Stellt euch nochmal diese Situation vor, eine Familie wird eins. Brüder, welche ihm so hassten auf einmal, sie sehen ihn. Josef lebt. Einen Tag wird auch das Volk Israel anschauen, auf dem sie erstochen hat, und sagen, unser Herr lebt. Aber auch wir, unser Herr lebt. Er lebt. Sie erkennen, Josef lebt. Und Vergebung, nochmal, der Herr hat uns auch alles vergeben. All unsere Sünden. Und das ist auch diese Botschaft an eine verlorene Welt. Der Herr nimmt euch an und vergibt euch, tut Buße und bekehrt euch. Aber wenn wir über Vergebung denken, es ist traurig, auch bei uns Christen zu sehen, dass wir nicht bereit sind, teilweise einander zu vergeben. Kinder, die nicht bereit sind, ihre Eltern zu vergeben. Eltern, welche ihre Kinder nicht vergeben. Geschwister im Glauben, die einander nicht vergeben und reden nicht miteinander, bis es zu spät ist. Bis es zu spät ist. Und man kann Sachen nicht mehr in Ordnung bringen, weil der Tod uns gescheit auseinandergezogen hat, gerissen hat. Ein Christ soll nie mit irgendjemand irgendwelchen Konflikt haben. Wir haben verschiedene Meinungen. Aber wir sollen lernen, vor allem unter Geschwistern, so viel es an uns liegt, mit jedem in Frieden zu leben. Vergebung. Wie wichtig ist Vergebung? Hast du jemanden nicht vergeben in deinem Leben? Lebst du mit jemand, deinem Bruder oder Schwester? Vielleicht mit deinen Eltern? Mit deinen Kindern? In einem Kampf? Mach es heute in Ordnung. Mach es heute in Ordnung. Nochmal, denkt über unser Herr, was hat er uns alles vergeben? Denkt über diese Situation Josefs. Er konnte auch ganz anders reagieren, aber er missbrauchte seine Position nicht. Nein, seine Beziehung mit Gott brachte Einheit. Einheit. Es war seine Beziehung. Auch zum Schluss Vers 5, 6 und 7. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land. Und es dauerte noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten und für eine große Errettung. Wow! Nicht ihr habt mich nach unten gesandt. Ihr wart nur ein Werkzeug. Das war's aber. Es war Gottes Wirken. Gott hat mir in Ägypten gesandt und hat mich zu das gemacht, was ich heute bin. Können wir das auch über unser Leben sagen? Gott, du bist am Wirken. Nochmal, Josef lebte in dieser Gemeinschaft. Er wusste, Gott, du bist souverän und du handelst. Du handelst. Wollen wir genauso Gott im Alltag vertrauen? Vertrauen, er tut es. Darum gehe ich diesen Weg. Auch wenn es gegen meine Ego geht. Auch wenn es gegen meine Wille geht. Gegen gewisse Überzeugungen sogar. Nein, ich bleibe treu. Ich bleibe treu. Herr, ich vertraue dich. Ich bin ein Werkzeug in deiner Hand. Ich gehöre dich. Ich will voll sein von dir und nicht von mir. Wirke du. So eine war Josef. Amen. Möchtest du mit uns beten? Herr, wir können nur staunen, wenn wir das Leben von Josef anschauen. Wie du gewirkt hast, Herr. Und welcher Vorbild er geworden ist, auch uns. Und wie dieses Glaubensleben Josef auch uns verändern kann. Uns ermutigen kann. Aber Herr, wir staunen umso mehr für all das, was du für uns vollbracht hast, Herr Jesus. Und Herr, vergib uns. Vergib uns, wo wir so schnell unseren eigenen Weg gingen. Vergib uns, wo wir so schnell unsere eigenen Träume gingen. Wo wir Kompromisse hineingegangen sind. Wo wir nicht bereit waren, einen gewissen Preis zu bezahlen, weil wir dir gehören. O Herr, lerne uns, in dem Platz, wo du uns hineingesetzt hast, treu zu sein, geduldig zu sein, gewisse Situationen zu akzeptieren, weil wir wissen, du bist souverän und du handelst. Herr, wir staunen über dein Erlösungswerk. Wir wollen in diesem Staunen bleiben und in diesem Staunen leben, Herr. Danke, dass wir Gnade erfahren haben und dir gehören. Dieser Lob, Preis und Dank, Herr. Und Herr, gib du Erneuerung, auch in diese Gemeinde. Gib du Erneuerung in jede einzelne sein Herz, ganz auf dich fokussiert. Voll zu sein von dir, Herr. Lerne uns, diese Gemeinschaft zu suchen, im Wort, im Gebet, abhängig von dir, Herr. Nicht wir, sondern du, Herr. Komme bald. Amen. Amen. Amen.